religious leaders that have shocked this.
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Sagen Sie mal, junger Mann, ich hätte mal eine Frage. Da rechts, da steht doch so eine Kirche. Wie heißt die denn?
Sauerland. Hier rechts das neue Schwimmzentrum zum Schwimmen, Trimmen, Sonnenbad. Diese Seite Erlangens ist weithin unbekannt.
Erlangen, das ist ein netter junger Mann, was der sich alles merken kann. Es gibt ja so viel Wissenswertes über Erlangen. Wissenswertes, Wissenswertes über Erlangen.
Hier links ist eine Kirche, sie wurde erbaut in der Vergangenheit von aus dem Sauerland. Insbesondere sonntags wird sie von gläubigen Erlangen gern besucht. Das religiöse Leben Erlangens ist breit gefächert und sehr interessant.
Das ist ein netter junger Mann, was der sich alles merken kann. Es gibt ja so viel Wissenswertes über Erlangen.
Genannt. Hier steht das alte Rathaus und das neue Shoppingzentrum. Hier stehen Vergangenheit und Gegenwart dicht beieinander. Diese Seite Erlangens nimmt sich imposant aus und ist sehr interessant.
Der hat so ins Gesicht und auf ihren Mund, wenn sie sprach, widerlich.
Ja, die Nonne,
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie zu einer neuen Stunde 17 Grad Radio zur Unterstützung globaler Mobilitätskonzepte. Vor wenigen Tagen ging in Nürnberg die nunmehr 5. Messe Reise, Transport, Mobilität, Literatur, kurz RTML, zu Ende. Wir haben uns für Sie dort umgesehen, haben Eindrücke und Trends gesammelt und mit Ausstellern und Besuchern gesprochen. Die neuen Reise-Highlights wollen wir Ihnen in den kommenden 60 Minuten vorstellen. Doch bevor wir Ihnen die Trends und Zukunftsthemen des globalen Reisemarktes näher bringen, wollen wir in die Eröffnungsrede vom Sonntag reinhören. Frau Dr. Gerhards vom Verband der Reise- und Freizeitveranstalter für konventionelle Ferienmodelle, VRFKF, hielt ein flammendes Plädoyer für ressourcen- und nervenschonende kollektive Urlaubserfahrungen.
Der Massentourismus, sehr verehrte Damen und Herren, ist der friedlichste Ersatz für allerhand andere tradierte Weisen, in größeren Menschenverbänden die Welt kennenzulernen. Das wollen nur die kulturkritischen Nörgler nicht wahrhaben, denen ein echter Ureinwohner tausendmal lieber ist als der bebrillte Neckermann mit Fotoapparat über dem Bauch. Und die in Gegenwart ihrer deutschen Kompatrioten sofort ins Englische überwechseln und dann unbehaglich auf ihren Sitzen herumrutschen, voller Angst am Nachbartisch könnten rassistische Witze erzählt werden, irgendjemand stimmte gleich »Oh, du schöner Westerwald« an, es würde zu laut gelacht oder ein Dicker beschwerte sich über das Essen. Solche Vorurteile sind zutiefst ungerecht. Denn gerade die deutschen Touristen werden international gelobt, als überwiegend ruhig, bescheiden und unaggressiv. Sie wünschen keine exotischen Gelage, sondern Käsekuchen, eine ordentliche Tasse Kaffee mit Verwöhnaroma, Fritten und Becks, haben es gern sauber, wenn auch bescheiden, bleiben lieber unter ihresgleichen und lassen sich deshalb klaglos direkt von der Anflugpiste in ein Betonsilo an kargen, unfruchtbaren, sandigen Gestaden verfrachten, wo sie 3 bis 4 Wochen nicht weiter auffallen, um dann, unter Hinterlassung gern gesehener Devisen, still wieder abzureisen. Was will man mehr? Sie hätten kein Interesse an fremden Menschen und anderen Sitten, wenden die Kulturkritiker ein. Richtig. Und das ist auch gut so. Denn fremde Völker wollen im Ernst gar nicht kennengelernt werden. Sie ziehen deshalb den geordneten, ruhigen deutschen Massentourismus vor und interpretieren das Motto des deutschen Reichskanzlers Bernhard von Bülow aus dem Jahre 1900, »Wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne«, heute im Sinne eines friedlichen Handelskontraktes. Den Teutonen, der Grill am Sandstrand, den Eingeborenen, der Rest des Landes. Was fremde Völker gar nicht leiden können, ist hingegen der ewig neugierige Alternativtourist, der ihnen nachgerade als unwürdiger Nachfahre der Konquistadoren erscheinen muss. Der Ausreißer verachtet die Grenzen von Sitte und Anstand, verlässt ungebeten und ungefragt das Reservat des kultivierten Massentourismus, isst, anstatt sich mit den eigens für seinesgleichen importierten Fritten zu begnügen, den Einheimischen ihr Couscous und ihre Mangos weg und bezahlt noch nicht einmal ordentlich dafür. Er kommt, nimmt und geht, lässt weder Devisen da noch gute Erinnerungen, nutzt die Gastfreundschaft der Eingeborenen und hinterlässt, für Gegenbesuche, die Adresse der Karlsruher Gesellschaft für Kernforschung. Nach dem Motto, der Neger oder auch Eskimo, Inder etc. solle doch froh sein, dass ihm unsere hässliche westliche Zivilisation erspart geblieben ist. Gegenüber diesem Raubbau an natürlichen Ressourcen wie Gastfreundschaft erweist sich der moderne Massentourismus als wunderbare, kulturschützende Angelegenheit. Nichts ist einfacher, als mir Liter Kaffeefiltertüten und Pumpernickel gleich mit zu importieren, um so die knappen Ressourcen der Eingeborenen zu schonen und für eine Art eigene Haltung des Touristen zu sorgen. Der Affe im Zoo kriegt ja auch seine Banane. Warum soll Mutti im Urlaub auf röstfrisches Aroma und die gute Verdauung verzichten müssen? Der Massentourismus bringt Geld und bleibt im Ghetto, so stört er also nicht weiter. Er übt keine Kulturmission aus, wirkt nicht imperialistisch egalitär auf Sitten und Gebräuche ein, lässt alles, wie es ist, kurz, er ist ein wahrhaft konservatives Element, ökologisch, praktisch, gut. Es ist ein ungerechtfertigtes, ja perfides Vorurteil, die saisonalen touristischen Massenbewegungen mit imperialistischen Feldzügen gleichzusetzen. Sie sind das Gegenteil davon, denn sie finden im strengen Sinne gar nicht statt. Massentourismus heißt, beim Reisen zu Hause zu bleiben. Denn wo immer wir sind, stets muss uns ein Stück Heimat umgeben. Sei das die Punika-Oase, Rai in der Tube, Revue-Weltbilder oder Schwarzbrot. Nicht nur ist Massentourismus eine ökologisch sinnvolle Angelegenheit. Auch ist der Deutsche selbst der Inbegriff desjenigen, der eigentlich, wo er geht und steht, zu Hause sein will. Kaum ist er an seinem Platz an der Sonne angelangt, werden die eingetopften Koniferen um den Wohnwagen drapiert und der Gartenzwerg dazwischen gestellt. Wo das nicht geht, hängt man doch wenigstens die Wäsche auf dem Balkon. Als Zeichen für Heimat, nicht für Eroberung. Die Wäsche und nicht, wie der nörgelnde Kulturkritiker gerne unterstellt, eigentlich die Reichskriegsflagge. Während früher für dieses Urbedürfnis ganze Kontinente kolonialisiert werden mussten, reichen heute weite Sandstrände, die ohne Touristen zu gar nichts nutzen wären. Zu Hause bleiben in der Fremde. Die einzige Möglichkeit, dies ohne Schaden für andere zu kombinieren, liegt im Massentourismus. Gut, dass wir ihn haben.
Ich hab da gerade so ein Projekt, super. Noch nichts Konkretes, aber sehr geil. Businessmäßig hab ich mich da noch nicht festgelegt. Irgendwas im Creative-Bereich.
Auf jeden Fall.
Bloß kein 9-to-5-Job,
ne?
Find ich ja mega ätzend,
genau.
Ich mach einfach einen Fashion-Blog.
Geil.
Und laufe dann mit meiner Spiegelreflex durch Friedrichshain und mache Fotos von Streetart und interessanten Leuten.
Hauptsache hier in Berlin.
Hunderte von Reiseanbietern werben hier auf der Tourismusmesse um Kunden. Die schwierigste Klientel sind natürlich diejenigen, die schon alles gesehen, alles ausprobiert haben. Da muss man sich schon was einfallen lassen, um die hartgesottenen Reiseprofis zu beeindrucken. Wir haben für Sie ein paar Angebote zusammengestellt, die garantiert aus der Masse herausstechen. Der 17 Grad Trendcheck.
Frau Allier, Ihr Reiseunternehmen
bietet, sagen wir mal, etwas extravagante oder zumindest sehr ungewöhnliche Erlebnisreisen an.
Ja, also wenn Sie so wollen, wir bieten unseren Urlaubern authentische Eindrücke und nachhaltiges Erlebnisreisen.
Wie können sich das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen? Wenn ich das richtig aus Ihrem Prospekt entnehme, dann provozieren Sie Zusammenstöße mit der Polizei.
Nein, das natürlich nicht. Wir versuchen aber, bei unseren jeweiligen Angeboten so realistisch wie möglich am historischen Ereignis dran zu bleiben. Und schließlich wollen Sie doch auch eine richtige Schlägerei, wenn Sie für eine bezahlt haben. Also zumindest unsere Hauptzielgruppe, nennen wir sie mal, zu einigem Wohlstand gekommene Linksradikale, die in den 80er Jahren ihre wilde Zeit hatten.
Bei uns geht's aber nicht nur ums Prügeln.
Ah, Klaus, darf ich vorstellen, mein Kollege Klaus Divaloy. Nein, natürlich geht's nicht nur ums Prügeln.
Bei uns werden gesellschaftspolitische Konflikte, wie sie sich immer wieder auf der Straße entladen, nachempfunden. Und so auch für andere Gesellschaftsschichten, also dem Otto-Normalverbraucher, transparent und nachvollziehbar. Zum Beispiel Nolli. Mit dem Regenbesuch 82 in Berlin-West entstand damals massiver Protest. Naja, es gab zu dieser Zeit ständig irgendetwas. Auf jeden Fall Reagan, Startbahn West, das sind doch Inhalte. Damit muss man sich doch auseinandersetzen.
Ich glaube, das ist irgendwie fürs Interview...
Lass doch mal! Das wird doch in den Medien gar nicht vermittelt. Bei uns...
Bei Ihnen wird also diskutiert. Der Urlauber setzt sich mit historischen Ereignissen auseinander.
Nein, also, die Teilnehmer diskutieren nicht.
Hier, wir haben einen Auszug aus dem Plot Nolli 82. Dann wird das etwas deutlicher. 0.15 Uhr, der Nollendorfplatz ist dicht. Alle 6 Zufahrtsstraßen von Polizeiwannen abgeriegelt. Wasserwerfer und NATO-Drahtrollen, alle Ausgänge zu. Der Drahtverhau wurde extra mit Presslufthämmern in die Straßendecke verankert. An den Sperren sammeln sich Trauben von empörten und verängstigten Leuten. Doch da ist zwischen quergestellten Wannen und Polizeiketten kein Handbreit Durchkommen mehr. Frauen mit Einkaufstaschen weinen fast. Mütter mit Kindern rufen vergeblich nach dem Einsatzleiter. Weder in der Umgebung wohnende Bürger noch Pressefritzen wird der Durchgang gestattet. Unter der Brücke vermehren sich die Steinhäufchen. Die ersten Tränengasgranaten fliegen. Auf die Polizeisperren regnet es in kurzen Intervallen einen Steinhagel. Die Demonstrantenmassen schwappen hin und zurück. Die mit Spanplatten verbarrikadierten Schaufenster des Möbelgeschäfts an der Ecke werden freigelegt, dann zertrümmert. Die Wut der Eingeschlossenen entlädt sich an stilechten Wanduhren, Polstersessel, Schnorkelstühlchen und Wohnzimmerschränkchen. Mehrere Wohneinheiten werden ausgeräumt. Dann stapelt sich die deutsche Wohnzimmerkultur auf der Straße.
Ja, sehr beeindruckend. Vielen Dank für... Oh, ich sehe gerade, dass unser Ministerpräsident Horst Seehofer an uns vorbeigeht.
Ich sage jetzt gar nichts. Ich gehe jetzt ins nächste Bierzelt. Tanztheater dieser Stadt. Ich
Ich find es sogar cool, und ihr demonstriert Verbrüderung. Ich bin alleine und ich weiß es, und ich find es sogar cool, und ihr demonstriert Verbrüderung.
In Halle 4, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, befand sich eine kleine, aber feine Literaturecke, in der Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Version des polyglotten Lebensstils vortrugen.
Am 14. Dezember wurde mir mitten am Nachmittag auf einmal klar, dass mein Weihnachtsfest wahrscheinlich ein Reinfall werden würde, wie üblich. Ich bog nach rechts in die Avenue Félix Fauré und betrat das erstbeste Reisebüro. Das Mädchen war mit einem Kunden beschäftigt. Eine braunhäutige in Folklorebluse mit einem Piercing im linken Nasenflügel. Ihre Haare waren mit Henna getönt. Gespielt lässig sammelte ich Prospekte von den Auslagen. »Kann ich Ihnen helfen?«, hörte ich sie kurze Zeit später. »Nein, sie konnte mir nicht helfen. Niemand konnte mir helfen. Ich wollte nur noch nach Hause, dort die Kataloge der Ferienclubs durchblättern und mir dabei die Eier kraulen. Aber jetzt hatte sie ein Gespräch begonnen. Ich wusste nicht, wie ich mich ihm entziehen sollte. Ich würde gerne im Januar in Urlaub fahren, sagte ich mit einem Lächeln, das, so bildete ich mir ein, entwaffnend wirkte. Sie startete von 0 auf 100 durch. Sie wollen in den Süden? Meine Mittel sind begrenzt, meinte ich bescheiden. Das Gespräch zwischen Reiselustigem und Reisevermittler, wenigstens stelle ich es mir nach Lektüre verschiedener Fachzeitschriften so vor, neigt gewöhnlich dazu, den Rahmen der Verkaufsbeziehungen zu übersteigern. Tatsächlich aber enthüllt erst der Handel mit dieser Trägersubstanz der Träume, der Reise, den Gehalt jeder Geschäftsbeziehung. Etwas Mysteriöses, zutiefst Menschliches, ja gerade Mystisches. Versetzen Sie, geschätzter Leser, sich für einen Augenblick an die Stelle des Touristen. Was wird von Ihnen erwartet? Sie müssen sich aufmerksam eine Reihe von Vorschlägen der Fachkraft, meist weiblichen Geschlechts, anhören, die Ihnen gegenüber sitzt. Sie verfügt, dass es ihre Funktion, über breit gefächerte Kenntnisse der Erholungs- und Kulturangebote an den Unterhaltungsorten, die in ihrem Katalog enthalten sind. Sie hat zumindest eine annähernde Vorstellung von der typischen Klientel vor Ort, den dort ausgeübten Sportarten, den sozialen Möglichkeiten. Von ihr hängt für die Frist jener Wochen in größtem Maße ihr Glück ab oder zumindest die Bedingungen, unter denen ihr Glück möglich werden könnte. Von ihr wiederum wird erwartet, fern der Verabreichung eines Standardurlaubs und egal wie kurz ihrer beider Begegnungen ist, so deutlich wie möglich ihre Erwartungen zu erkennen, ihre Wünsche, ja, ihre geheimen Hoffnungen. Wir hätten da zum Beispiel was in Tunesien, ein klassisches Reiseziel, sehr günstig im Januar, begann sie, offensichtlich ein Appetithappen. Oder Südmarokko, das ist in der Nebensaison auch sehr schön. Wieso Nebensaison? Südmarokko ist das ganze Jahr über sehr schön. Ich kenne Südmarokko sehr gut, mit Sicherheit besser als diese kleine Idiotin. Dort mag es ja sehr schön sein, aber das ist nicht nach meinem Geschmack. Das müsste man ihr erstmal klar machen. Ich mag die arabischen Länder nicht, unterbrach ich sie. Das heißt, beim Nachdenken fiel mir eine Libanesin ein, die ich in einem Sexclub kennengelernt hatte. Super scharf, schöne weiche Muschi, große Brüste außerdem. Und ein Arbeitskollege hatte mir mal vom Hotel Nouveau Frontier in Hammamet erzählt, wo ganze Trupps Algerierinnen hinkamen, um es unter Frauen zu treiben, ohne männliche Bewachung. Eines seiner schönsten Ferienerlebnisse. Die arabischen Länder konnten schon ganz lustig sein, wenn man von ihrer lächerlichen Religion absah. Ich meine, die arabischen Länder sind ganz in Ordnung. Ich mag die islamischen Länder nicht, korrigierte ich mich. Hätten Sie wohl ein arabisches Land, aber nicht islamisches Land? Eine knifflige Frage im Fernsehquiz. Ein arabisches, aber nicht islamisches Land. Der Kandidat hat 40 Sekunden. Ihr Mund stand offen. Wir hätten da noch etwas im Senegal, bot sie an, um das Schweigen zu beenden. Ja, warum nicht der Senegal? Ich hatte mir sagen lassen, dass die Weißen in Westafrika immer noch sehr gut angesehen waren. Man brauchte nur in einer Disco aufkreuzen und konnte sofort eine Tusse in den Bungalow abschleppen. Das waren nicht einmal Huren, sie kamen zum Vergnügen mit. Klar mochten sie Geschenke. Ein bisschen Goldschmuck zum Beispiel, aber welche Frau mag keine Geschenke? Ich verstand nicht, warum ich an diese Dinge dachte. Ich hatte sowieso keine Lust zum Vögeln. Ich habe keine Lust zum Vögeln, sagte ich. Das Mädchen blickte erstaunt auf. Kein Wunder, ich hatte mehrere Etappen meiner Gedankengänge übersprungen.
Also was wir hier bieten bei MS Marmara Cruises ist etwas völlig anderes als jede klassische Kreuzfahrt, die Sie vielleicht kennen oder sogar schon mal selbst unternommen haben. Wir bieten Erlebnisreisen, Bootstrips im Mittelmeer mit einem hohen Actionanteil. Und das Besondere ist, dass hier eben mal nicht alles im Voraus geplant und abgesichert ist. Was wir vorbereitet haben, ist ein wirklich lohnendes Feindbild Unsere Kunden können sich garantiert auf der richtigen Seite fühlen. Das tut ja gut, ne? Gerade in Zeiten postmoderner Beliebigkeit. Es gibt also bei uns einen Unterdrücker und ein wirklich ganz gemein abgeschottetes Territorium, das unser Schiff erreichen will. Unser Schiff ist unterwegs in humanitärer Mission, das ist ganz wichtig, versteht sich. Der Rest ist dann aber der Kreativität der Teilnehmer überlassen. Es gibt Malworkshops für Banner und Transparente, dann einen Parolenwettbewerb an Bord, Kampfsporttraining machen wir noch, auch Waffengebrauch, wer mag. Ja, und das kulminiert dann in der Regel in einem Seeschlachtszenario, könnte man sagen. Wir gegen die Armee des Teufels, wie wir sie gerne augenzwinkernd nennen. Na, und ob das Ziel dann erreicht wird, liegt letztlich wieder ganz in der Hand der Teilnehmer. Das begeisterte Feedback unserer Kunden spricht jedenfalls für sich. Fragen Sie hier mal die Frau Höger, die wird ihr Leben lang noch von dieser Reise erzählen.
Wir waren uns sicherlich im Klaren, dass das keine einfache Schiffsreise ist.
Und die Schlacht, Frau Höger, das große Finale, können Sie dazu auch noch was sagen?
Wir haben uns wie im Krieg gefühlt und gekidnappt gefühlt. Wir sind zurückgekommen, ja, mit dem, was ich hier anhabe, nur mit meinem Pass zusätzlich.
Ja, das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, wie ich schon sagte. Da wird Frau Höger ihren Enkeln noch davon vorschwärmen, da können Sie sich sicher sein.
Ein Trend, der uns hartgesottene Reisejournalisten wirklich überraschen konnte, heißt One-Way Deluxe. Was ist denn hier geboten?
Es gibt ja in unserem Segment ja schon lang etablierte Marktführer, aber die sind ehrlich gesagt sterbenslangweilig. Also mit dem Auto in die Schweiz, lange Wartezeiten und am Ende, wo bleibt das Auto? Also wir von One-Way Deluxe bieten da etwas mehr Glamour für die letzte Reise. Für den Urlaub vom Leben, wie wir gern scherzhaft sagen, nur das Beste. Anreise im Luxusliner. 5-Sterne-Verpflegung, tip-top, all-inclusive. Kosmetiksalon. 24/7 einsatzbereites Team aus Priester, Rabbi, Imam, was immer sie wollen für die letzte Ölung. Und der Höhepunkt der Reise, der wirkliche Höhepunkt, ist dann ein Helikopterflug raus übers offene Meer. Selbstverständlich in garantiert ausreichender Höhe. Da besteht dann optional die Möglichkeit zum garantiert ungesicherten Absprung. Komplett freiwillig natürlich. Naja, und das ist eben immer ganz toll zu sehen, wie sich an Bord die Aufregung steigt. Wie dann angefangen wird, Wetten abzuschließen. Wer geht als Erster? Wer am Ende? Wer traut sich? Wer nicht? Die Leute blühen am Ende nochmal regelrecht auf. Also ganz zauberhaft, wirklich. Und auch für mich als Profi ist das immer wieder sehr, sehr ergreifend.
Die Halle 2 stand dieses Jahr unter dem Motto Weit reisen, viel helfen, junges Engagement für arme Länder. Auf dem dort aufgebauten Podium nahm die Mobilitätswissenschaftlerin Frauke Podrosny zu den Reisetrends junger Erwachsener Stellung.
Viele junge Deutsche reisen in arme Länder. Dort verbringen sie mehrere Monate im Gefühl, sich nützlich zu machen, denn der Grund ihrer Reise ist Freiwilligenarbeit, Projekttätigkeit, Sozialerfahrung, Umwelthilfe, Freiwilligenerfahrung, Projekthilfe, Sozialarbeit, Umwelterfahrung, Freiwilligentätigkeit, Projektarbeit. Was bedeutet das? Darüber kann man sich zum Beispiel auf einer Internetseite namens Auslandsjahr Erfahrungen informieren. Auch eine junge Frau namens Clarissa hat da ihre Erfahrungen aufgeschrieben. Clarissa war für 2 Monate in Ghana, um Freiwilligenarbeit im Projekt Sozialarbeit zu leisten. Ihr Tagesablauf sah in ihren Worten so aus. 7 Uhr aufstehen. 7.30 Uhr gemütliches Frühstücken auf der Terrasse und plaudern mit den anderen Mädels. 9 Uhr Projekt, Kinder beschäftigen, spielen, trösten. 13 Uhr zurück im Haus und erstmal erfrischen. Bis 14 Uhr gemeinsames Kochen oder irgendwas Essbares auf der Straße kaufen. 14.30 Uhr Freizeitstress. Zum Circle oder Kenneshi einkaufen gehen, an den Strand fahren, einkaufen, Wäsche waschen. 18 Uhr zum Maisstand laufen und Mais bestellen. Gemeinsam kochen, im Internetcafé sitzen oder duschen. 19 Uhr den Abend auf der Terrasse ausklingen lassen. Besuch des African Aerobics, Gospelchor, Salsa tanzen. Kurz gesagt, hat Clarissa bis auf 3,5 Stunden den ganzen Tag gechillt. Dieser Beschreibung würde sie selbst vielleicht widersprechen, denn sie schreibt, sie habe in ihrer Freizeit auch viel unternommen. Zum Beispiel Wochenendausflüge an verschiedene Strände mit Übernachtung in Strohhütten und Kleidung nähen lassen. Eine ganze Industrie lebt davon, Leute wie Clarissa in arme Länder zu verfrachten, sie da zum Sorgen und dann zurück nach Deutschland zu verfrachten. Die jungen Deutschen finden die Sache gut, denn ihr Horizont erweitert sich rasant, bis er gleich dem Äquator die ganze Welt umspannt. Ferner schmückt die Reise als Erfahrung den Lebenslauf und ist dort deutlich mehr wert als zum Beispiel eine Erfahrung, die in Bayern oder Brandenburg gemacht wurde. Faustregel: je ärmer das Land, desto wertvoller die Erfahrung. Die Reisenden versichern sich auf diesem Weg ihrer Lebenstüchtigkeit und verbuchen die Nacht in der Strohhütte als Abenteuer bzw. sinnhafte Handlung. Arme, arme Länder. Sie können dem Erfahrungswahn der jungen Besucher nichts entgegensetzen. So nimmt das Unheil seinen Lauf. Und es ist ja nicht so, dass irgendwas an der Sache nicht schrecklich wäre. Mit dem Flug geht es schon los. Mal angenommen, Clarissa ist von Frankfurt nach Accra und zurückgeflogen. Dann haben die Flugzeuge allein für sie 3020 Kilo CO2 in die Luft geblasen. Die Jahresemission eines Inders liegt bei 900 Kilo. So düsen alle um den Globus, natürlich auch die Umweltprojektmenschen, lassen aber im Gegensatz zu normalen Touristen im Zielland möglichst wenig Geld. Bescheidenheit als Erfahrung. Schlimmer ist aber, was die Weltreisenden vor Ort anrichten. Fortwährend fotografieren sie sich mit Einheimischen, um ihren Live-Kontakt zur Landesbevölkerung auf Facebook und in ihren Reiseblogs zu dokumentieren. Bloß soll es schnell gehen, weil sie nur zum Beispiel auf dem Weg zum African Aerobics sind, um sich ihre Maismahlzeit zwecks Strandform wieder abzutrainieren. Als hätten die Menschen in den armen Ländern nicht schon genug Elend auszuhalten, müssen sie sich auch noch von enthusiasmierten Erfahrungssammlern aus der ersten Welt dabei stalken lassen. Und was nützt es? Wenn heute in China ein Sack Reis um und einem armen Menschen auf den Fuß fällt, geht kein Aufschrei durch die Reihen derer, die mal in China Erfahrung gesammelt haben. Die Reisenden sind längst woanders, machen ein Praktikum in New York oder studieren Projektwissenschaften in Berlin. Die Frage ist natürlich, ob die Hilfe der jungen Leute in den armen Ländern am Ende für die Demütigung entschädigt. Die Antwort ist natürlich nein. Die Zeit, in der die Reisenden nicht gerade mit Verdauungsproblemen, Sprachbarrieren, Heimweh und Freizeitstress befasst sind, ist überaus überschaubar. Und was sie in den paar übrigen Stunden vollbringen, ebenfalls. Wer in Ilmenau Maschinenbau studiert hat, kann jedenfalls in Ghana mehr helfen als eine Flugzeugladung Clarissas. Kein Mensch auf der Welt hat Lust, Statist zu sein in der Selbsterfahrungskulisse erlebnishungriger Wohlstandskinder. Die Armen können sich kaum dagegen wehren. Die Erlebnishungrigen werden sich nicht abhalten lassen. Das Einzige, was man tun kann, ist, ihre Erfahrungen nicht als Qualifikationen zu loben und ihre neokolonialistischen Blogs nicht als cool. Was das Ganze wirklich ist, haben die Sex Pistols in einem Song eh schon gesagt. A cheap holiday in other people's misery.
Spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York.
these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. City that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York.
Yeah. Action, Adrenalin, Abenteuer. Die Herausforderung deines Lebens wartet auf dich. Bundeswehr Adventure Camps 2012. Du bist sportlich und topfit? Dann tritt jetzt zur großen Team-Challenge an. Bravo.de und die Bundeswehr schicken dich in die Berge oder zum Beach. Du entscheidest, wohin deine Reise geht. Und das Beste daran, für den Spaß musst du absolut nichts bezahlen. Alle Kosten wie Anreise, Unterkunft und Verpflegung werden für dich übernommen. Krasse Wasserwettkämpfe, crazy Strandspiele und coole Beachpartys. Wie du die Nächte verbringst? In einer coolen Bundeswehrhütte weit oben auf dem Berg. Zelten, Grillen und Lagerfeuerpartys sorgen außerdem für jede Menge Fun. Du willst dabei sein? Dann bewirb dich jetzt für das große Action-Event.
Ich will's nicht beschreien, aber während wir hier singen, kennst du Jugendzelt. Jugend im Zelt?
Jugendzentrum.
Ich denke, das ist aber das Jugend im Zelt, das sollte so richtig
werden. Ja, stimmt. Falls hier heute Abend Kinder gemacht werden sollten, nennt sie Boris, Björn oder Martin. Oder auch die Mädchen.
Dreifach nach auf Spider-Man.
Nee, einen noch, komm.
Ja, komm.
Öffnet eure Herzen. Und öffnet Herzen? Eure Hosen.
Nee, Lilo Wanders hat immer gesagt, öffnet eure Herzen und Herz eure Öffnungen.
Was? Oh.
Thank you.
hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net, www.17grad.net. Und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Was will man mehr? Nee, hä? Ah.